Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
So, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder jemanden Tollen mitgebracht und zwar ist das die Hilal Virit oder Virit, musst du mir jetzt gerade mal sagen.
Virit.
Virit, okay. Auf jeden Fall die Hilal, ihr kennt sie vielleicht unter psychologisch, auf Instagram ist sie ja viel unterwegs und auch auf anderen Plattformen. Und heute sprechen wir ein bisschen über ihr gerade erschienenes Buch. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Hilal Virit, ich bin Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und arbeite in meiner eigenen Praxis. Und ja, seit 2020 bin ich auch auf Social Media aktiv. Das bedeutet, ich dachte mir in der Pandemiezeit, wie kann ich denn ganz viele Eltern erreichen, weil mein Telefon durchgehend geklingelt hat. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie muss ich doch Social Media diesen Zugang finden, um so viele Eltern wie möglich niederschwellig aufklären zu können, gerade zu den Themen eigentlich psychische Störungen, Erkrankungen, Anlaufstellen. Aber auch zum zweiten Baustein, Erziehung, Beziehung. Wie kann ich mein Kind stärken? Also so präventiv, damit man sozusagen gar nicht zu mir kommen muss. Und das war so mein Anliegen.
Ja, total gut. Mir war gar nicht klar, dass jetzt so über die Pandemiezeit das so gewachsen ist. Bei dir aber macht ja total Sinn. Es ist ja einfach, viele Familien waren und sind halt immer noch ja sehr belastet in der Zeit und macht Sinn, da dann gerade irgendwie den Weg sozusagen zu nutzen. Jetzt hast du ja das Buch geschrieben, das heißt Miteinander sprechen, miteinander wachsen, liebevolle Kommunikation mit deinem Kind, Beziehung stärken, Konflikte lösen. Und ich habe jetzt gerade im Vorgespräch schon zu dir gesagt, boah, da ist ja alles drin. Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist ja echt so eine Fibel für Eltern, wo wirklich zu jedem Thema irgendwie was steht. Und du hast auch relativ am Anfang geschrieben, die richtige Kommunikation ist der Weg zum Kind. Und ich dachte mir so, boah, voll der schöne Satz, weil es ist ja so, ne? Es ist ja so, wenn wir das Kind nicht erreichen mit unserer Kommunikation, findet ja auch keine Beziehung statt und dann findet ja auch keine Bindung statt. Und dann hattest du noch geschrieben, Kommunikation braucht eine sichere Eltern-Kind-Bindung und das ist ja auch so das Thema, was ich immer wieder im Coaching oder in den Beratungen habe, so wie stärke ich die Bindung zu meinem Kind? Viele Eltern machen sich da ja auch heutzutage ein Glück Gedanken drüber. Und das ist halt ja so die Basis, die Kommunikation. Viele Eltern kommen allerdings zu mir und sagen, oh, das kennst du bestimmt auch, mein Kind hört mir gar nicht zu, ich erreiche das gar nicht, das will mich doch jetzt ärgern, das macht es doch extra. Was sagst du dazu?
Ja, also es ist ja total interessant, weil werdenden Eltern gibt man meistens so eine Liste mit ganz vielen Sachen, die sie kaufen sollen, ob es im Krankenhaus ist oder sonst wo. Nirgends, wirklich, ich habe es noch nie gelesen, dass irgendwo mal drin steht, achte mal auf deine Kommunikation oder bilde dich mal weiter oder da gibt es die und die Literatur zu. Und das war auch mein Anliegen. Ich fände es schön, wenn man Eltern was mitgeben könnte, was in Richtung Kommunikationsförderung geht, weil wir sind keine Politiker, keine anderen Manager, die sich irgendwelche teure Kurse leisten können, die dann wirklich wissen, wie man spricht, um ihre Angestellten zu erreichen oder sonst was. Und das ist genau das Thema. Es wird viel zu viel unterschätzt, indem man sagt, ja, die Eltern kriegen das schon hin. Aber nein, wir haben eine Superkraft. Wir aktivieren sie nur nicht. Wir merken das in diesen Gesprächen, wenn die Kinder ihre Augen glitzern und man hat das Kind erreicht. Die eigenen Bedürfnisse sind gestillt, die des Kindes. Und diese Momente gibt es immer häufiger im Alltag, aber ich sage es mal so, von der Prozentzahl sind es vielleicht 2-3%. Und die restlichen Kommunikationen sind eher so, oh, jetzt mach doch mal, es reicht, so Drohungen und sonst was. Weil die Eltern ihre Superkraft nicht aktivieren wissen. Sie kennen einfach die Grundlage nicht. Wie schaffe ich das? Wir alle haben sozusagen an unserem Schlüsselbund einen goldenen Schlüssel, den wir nicht nutzen, aber den wir nutzen könnten. Und wenn wir dann auf diesen Geschmack kommen, dann wissen wir, dass die Kommunikation die Bindung beeinflusst. Also das heißt, eine sichere Bindung ist wirklich durch Kommunikation möglich. Kommunikation bedeutet auch nicht nur die Sprache. Ich meine, wir kommunizieren immer. Schon von klein auf, wenn das Baby im Bauch ist und wir drüber streicheln und singen, unser Baby spürt uns oder tritt, wie auch immer. Wir kommunizieren ständig. Also wir hören ja nie auf. Warum optimieren wir das nicht? Nicht, um unsere Ziele zu erreichen, wie sowas wie jetzt zieh dich endlich an, sondern um unser Kind zu erreichen, um unser Kind ein Leben lang zu prägen, damit unser Kind unsere positive, empathische, fürsorgliche Stimme hört. Also wie so eine Navigationsstimme, sage ich immer. Stell dir vor, dein Kind sitzt die ganze Zeit bei dir, sicherer Hafen, Leuchtturm, und dann lernt es so eine Stimme. So etwas wie, du schaffst es, ich traue dir das zu, du bist wertvoll, so wie du bist. Und solche Aussagen prägen ganz, ganz, ja, nachhaltig. Und dann, wenn das Kind irgendwann sein Boot nimmt, sein Schiff nimmt und rausfährt und irgendwann kommt so eine richtig große, dolle Welle, hat das Kind die Möglichkeit, entweder zum Leuchtturm oder zur sicheren Basis zurückzufahren oder zu sagen, hey, meine Navigationsstimme sagt mir gerade, hey, du schaffst das, ich bin zuversichtlich. Und dann kann es auch sein, auch dass schwierige Situationen im Leben des Kindes gut gemeistert werden, weil die Eltern schon von früh an, von Beginn an sozusagen eine einfühlsame, positive innere Navigationsstimme geprogrammiert haben. Das klingt alles so mechanisch, aber es ist wirklich, die Kinder saugen das auf. Wir sehen das ja in den ersten Jahren. Und das ist ganz wichtig. Genau, also das heißt, auf der einen Seite beeinflusst die Kommunikation die Bindung. Auf der anderen Seite, das ist ja eine Wechselwirkung. Die Bindung beeinflusst ja wiederum die Kommunikation. Und ich sage als drittes, also als einen weiteren Baustein gibt es auch die Kommunikationsbindung. Das ist auch was anderes. Das heißt, wenn du mit deinem Kind kommunizierst, wenn es in so eine Wechselseitigkeit geht und du bist im Austausch, dann kannst du dein Kind natürlich auch, dann kann dich dein Kind auch prägen. Das ist dieses Miteinanderwachsen, weil wir kommen nicht als fertige Eltern auf die Welt. Wir müssen mit unserem Kind, mit den Situationen gemeinsam wachsen, und dass wir das dann auch wirklich akzeptieren und sagen, hey, unsere Kommunikationsbindung, die entsteht gerade, mein Kind beeinflusst mich und ich mein Kind. Und das ist eigentlich was Schönes, weil es noch nicht fertig ist, weil das noch ein Prozess ist. Und das entlastet viele Eltern, weil sie häufig sagen, oh nein, ich bin schuld oder es war mein Fehler. Und dann sage ich, hey, stopp. Das ist auch ein Prozess. Du lernst es gerade und dein Kind lernt von dir. Also alles gut. Und ab heute machst du vielleicht, änderst du nur ein Wort oder eine Geste, eine Mimik, einen Tonfall, wie auch immer. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und das finde ich mal ganz schön, dass das für die Eltern auch entlastend ist zu wissen, verändere ich ein bisschen was in meiner Kommunikation, verändert, wird sich wirklich viel im Leben meines Kindes und in meinem Leben verändern. Mhm. Ja, und das finde ich ganz schön. Das habe ich versucht, zumindest in diesem Wunderwerk, sagen viele. Oder eine meinte, es ist eine Bibel. Habe ich so ein bisschen, es war lustig einfach nur, habe ich so ein bisschen versucht, niederzuschreiben mit Formulierungsbeispielen. Und ganz am Anfang schreibe ich auch, diese Formulierungsbeispiele können entkrampfen, beziehungsförderlich sein. Aber es sind nur Beispiele. Das heißt, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich kann nicht sagen, es funktioniert für alle. Das wäre pauschal und eigentlich auch fatal. Deswegen halte ich mich da zurück und sage, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Manche Eltern sind zum Beispiel ein bisschen lauter und lebendiger. Und da bringt es nichts, einfach das alles auf ruhig runter zu reduzieren. Nein, in diesem lauten, lebendigen muss dann auch einfach ein paar Worte folgen, die zu diesen Eltern passen. Und genauso bei den anderen Eltern, die natürlich auch ihre eigenen Worte sozusagen aus dem Buch rausziehen können und schauen können, was passt denn zu mir und zu meinem Kind.
Aber es ist so eine Orientierung einfach, ne? So diese, Man kann mal gucken, okay, wie könnte man es denn sagen? Und dann hat man ja schon wieder so eine andere Richtung, in die man denken kann, als die man vielleicht selber im Kopf hat. Das ist ja auch so ein Riesen. Es ist ja so ein Riesenthema, einfach Kommunikation und Bindung zu den Kindern. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Es ist halt ja aber auch so, dass es eigentlich vielen Eltern, zumindest die Eltern, die zu mir kommen, vielleicht auch die Eltern, die zu dir kommen mit ihren Kindern, einfach es schwerfällt. Ne? Also es ist nicht so, weil viele denken ja auch so, ach Eltern, weil du hast ja gerade schon gesagt, am besten, ne, weißt du, man muss sich ein Babybett kaufen, man muss sich das kaufen, man muss losziehen und irgendwie einen Kindersitz fürs Auto kaufen und man braucht das und man braucht das, man braucht das. Aber genau, so dieses, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Ne? Also dieses aufs Kind gucken und wie mache ich das? Manche haben es ja tatsächlich irgendwie selber so erlebt in der Kindheit, aber das sind ja sehr wenige. Die können es dann sehr gut wiedergeben. Aber es gibt ja auch einfach Eltern, die selber die Erfahrungen gar nicht machen konnten, ne? Dass sie halt irgendwie als Kind so toll aufgefangen und begleitet wurden. Und da steckt natürlich viel dann in einem selbst. Das sind dann ja auch meistens die Eltern, mit denen ich arbeite, die zu mir kommen und sagen, mir fällt das so schwer. Mir fällt das so schwer, ruhig zu bleiben, jetzt nicht ruhig in Form von das eigene Temperament zügeln, sondern halt in so Ausnahmesituationen einfach so ein bisschen, ich sag mal, eskalieren, dass es einem halt einfach nicht so leicht fällt. Was sagst du denn dann, was man dann so machen kann? Also klar, ne, schon mal ein Buch lesen oder sowas ist dann ja schon mal ein Anfang, aber das reicht ja ganz oft nicht.
Also ich sag's mal so, wenn ich Wunden habe aus der eigenen Kindheit, Prägungen aus der eigenen Kindheit, die auf heute auswirken, die mich von meinem Kind distanzieren oder meine Verhaltensweisen beeinflussen oder die Gedanken und da natürlich ein Elternratgeber gar nicht mehr ausreicht, dann finde ich professionelle Hilfe und Unterstützung sehr sinnvoll. Da gibt es ja ganz viele tolle Stellen, ob es jetzt die Erziehungselternberatung oder die eigene Psychotherapie ist, dass man jemanden sucht und dann sich begleiten lässt, weil das Thema ist, dass das nicht einfach an uns vorbeigeht, diese ganzen auch sprachlichen Erben. Also wenn man überlegt, wenn ich hier Eltern habe, die immer wieder dieselben Sätze zu ihrem Kind sagen und ich das ein bisschen zum Beispiel analysiere, dann kommt meistens raus, das hat mir meine Oma ja schon gesagt oder meine Mutter schon. Also das prägt ja. Das ist nicht so, dass unser Gehirn vieles vergisst, das bleibt hängen. Und dann gehen wir das weiter, unbewusst, weil wir es kennen. Und das zu verändern, fällt vielen schwer. Und da einfach professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich brauche Begleitung, ist natürlich sinnvoll. Man muss natürlich schauen, wie viel muss man sich in alte Wunden einfühlen, muss man überhaupt. Manche wissen es auch und sagen, ich habe aber eine Idee, wie ich es ändern kann. Da reicht auch manchmal ein Elternratgeber, um dieser Prozesse bewusst zu werden und zu sagen, ach ja, stimmt. Interessant, in der Situation reagiere ich ähnlich. Das kann ja vielleicht an irgendwie mit meiner Kindheit zu tun haben. Ich meine, die transgenerationale Weitergabe von bestimmten Mustern ist ja klar, es gibt's ja. Und dann kann man auch schauen, wie kann man das stoppen, indem man sagt, hey, ich bin diejenige, also meine Großeltern haben es meinen Eltern gegeben und die mir. Und jetzt stoppe ich dieses komplette Ding, dieses Programm und werde mit meinem Kind anders sprechen. Das erfordert natürlich sehr viel Arbeit, aber es ist machbar. Und man braucht auch nicht immer am ganzen System arbeiten. Man kann auch erstmal einzelne Situationen oder festgefahrene Muster raussuchen und nur an diesen mal arbeiten und schauen, fruchtet das, wenn ich das stoppen versuche. Und ja, dazu habe ich auch ein Kapitel geschrieben, wie solche Muster eigentlich zustande kommen. Das ist in dem Kapitel, was brauche ich? Muss ich mich in alte Wunden einfühlen? Und ja, diese Brillen, die wir aufgezogen bekommen durch unsere Eltern-Kind-Beziehung, durch die eigene Eltern-Kind-Beziehung, ist für Eltern häufig schwierig zu hinterfragen, weil sie dann sagen, oh nein, wenn ich das hinterfrage, dann müsste ich ja mit dem Zeigefinger auf meine Eltern zeigen und sagen, hey, ihr seid schuld. Und dann sage ich, nein, 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 stopp, hier gar niemand ist schuld. Wir wollen jetzt erstmal gar keinen Schuldigen finden. Wir wollen erstmal schauen, was kennst du von diesen Brillen? Und die Brillen verändern unsere Wahrnehmung, ist wie so ein Filter. Wir können eine sehr positive Brille bekommen, weil wir sehr ermutigt wurden oder auch etwas sowas wie ohne Fleiß kein Preis, das kennt vielleicht auch jeder. Menschen, die nie zur Ruhe kommen, permanent aufgedreht sind, immer arbeiten müssen oder irgendwie was leisten müssen, wo die Eltern vielleicht immer dahinter waren, vom Tennis zum Klavier und zu was weiß ich was, permanent war da so eine Leistungsforderung da, dann haben sie diese Brillen auf und sind vielleicht im Alltag super hektisch und können gar nicht entschleunigen, um in die Welt des Kindes einzutauchen, weil sie in diesem Rad gefangen sind. Und da sich zu stoppen, daran zu arbeiten, bedarf meistens auch einer professionellen Unterstützung. Und manchmal, wie gesagt, reicht es auch ein Elternratgeber. Ich bin immer sehr vorsichtig, weil es gibt auch Elternratgeber, die ganz viel auslösen können. Und dann stehen die Eltern alleine mit diesen überwältigenden Gefühlen da. Und dann bin ich als Traumatherapeutin immer sehr vorsichtig. Lieber einmal mehr einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin kontaktieren und auf die Warteliste setzen lassen, als irgendwie selbst an sich herumdoktern und irgendwelche Traumata irgendwie, ja, auslösen oder nochmal aktivieren. Und das eine geht mit dem Lesen, aber auf der anderen Seite auch gegebenenfalls so schnell wie möglich bei den Wartezeiten auf jeden Fall jemanden in Anspruch nehmen.
Ja, absolut. Und ich habe letztens eine Mutter begleitet, die hat zu mir gesagt, boah, wenn ich eine Sache anders machen könnte in meiner Mutterschaft, dann hätte ich nicht angefangen, Elternratgeber zu lesen. Musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich lese halt ja auch total gerne Elternratgeber. Aber dann dachte ich mir so, ja, es kann halt auch einfach unter Druck setzen. Ne? Das Gute ist, bei deinem Buch ist es nicht so. Also weil das ist halt, es reißt in meinen Augen irgendwie nichts auf, sondern es erklärt und beleuchtet halt einfach viel, ohne jetzt irgendwie einen erhobenen Zeigefinger rauszupacken. Und wie du gerade schon selber gesagt hast, es geht nicht darum, wer jetzt irgendwas schuld hat, ne, sondern dieser Blick von jetzt, was können wir vielleicht ab jetzt ein bisschen verändern? Und manchmal sind es ja auch schon Kleinigkeiten, ne, wie du auch gerade gesagt hast, man muss nicht sofort das ganze System beleuchten, sondern man kann auch einfach mal sagen, boah, die Situation ist einfach immer schwierig. Gucken wir uns doch einfach mal diese kleine Situation an und gucken, was man da vielleicht kommunikativ irgendwie verändern kann, um da einfach so ein bisschen besser durch diese Situation zu kommen. Und so ergibt sich das ja manchmal so Schritt für Schritt, dass man den Alltag so ein bisschen verändert. Ne? Du hattest hier irgendwo, ich muss mal gerade raussuchen, so Sätze, hier Stolpersteine in der Kommunikation und so Sätze, ich lese mal ein paar vor, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die leider kennen werden, aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, ja. Weil ich das so sage. Ich zähle jetzt bis 3, ist ja auch so ziemlich der Klassiker, ne? Lass das, wenn du jetzt nicht kommst, gehe ich allein. Das höre ich halt tatsächlich noch sehr, sehr oft auf Spielplätzen. Pass doch auf, gleich heißt gleich. Wie heißt das Zauberwort? Das macht Papa aber traurig. Dein Bruder zieht die Schuhe auch selbstständig an. Das sind halt alles so, ja, so Sätze, die wir irgendwie ja kennen. Meistens halt wirklich aus der eigenen Kindheit oder aber auch wirklich so von, weiß ich nicht, man hört es halt auf dem Spielplatz und man haut auch manchmal ja selber solche Sätze raus, das muss man ja jetzt so mal sagen, irgendwie, je nachdem, wie man gerade in Rage ist, weil man gerade gestresst ist oder sowas, kommt einem ja sowas über die Lippen und da dann einfach wirklich nochmal zu gucken, okay, was kann ich denn vielleicht wirklich mal anderes sagen als diese Sätze. Und es ist natürlich auch nochmal so eine andere Herausforderung, zu kommunizieren in Gefühlsstürmen. Ne? Also auch jetzt, wenn vom Kind ein Gefühlssturm einem entgegenkommt. Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt eine schöne, nette Situation habe, wir spielen was Schönes, dann kann ich manchmal ja viel leichter schön kommunizieren, als wenn jetzt irgendwie das Kind gerade total sauer ist wegen irgendeiner Sache und bei dem Kind die Gefühle hochkochen und bei einem selber irgendwie auch langsam schon die Gefühle hochkochen. Wie kann ich das Kind dann gut begleiten, also wenn es irgendwie so Richtung Wutanfälle geht?
Ja, Wut ist ja häufig auch immer so total negativ gefärbt. Keiner will ja Wut spüren oder Wutanfälle. Das ist immer, oh, das möchte ich nicht. Wie oft hat denn dein Kind Wutanfälle? Da habe ich immer so Vergleiche auch schon gehört. Wut ist ja eigentlich was ziemlich Gesundes, wie alle die Gefühle, die wir haben. Und ich möchte auch nicht, dass wir Wut in die Ecke stellen, aber Wut spricht zu uns. Ich sage mal, das ist wie so ein aufgeblasener Wasserball, den man runterdrücken versucht in einem Pool. Und immer wenn wir die Hände wegziehen, dann ploppt es auf, wenn wir uns das mal nicht anschauen. Wut bei Kindern ist häufig, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn ihre Grenzen überschritten wurden, wenn sie sich auch mal vielleicht eigenen Freiraum sozusagen ermöglichen wollen. Wenn sie laut sind, dann gehen erstmal alle einen Schritt zurück. Und dann muss man auch schauen, warum ist mein Kind wütend? So ohne Grund wird es ja nicht sein. Mhm. Klar, jetzt ist mein Kind wütend und ist je nach Situation, ist es ja so, dass im Wutanfall das Kind jetzt so gar nicht erreichbar ist. Ich will jetzt nicht gar nicht so sehr auf Gehirn und Gehirnfunktionen eingehen, aber das Kind ist erstmal aufgrund der Stresshormone im Gehirn nicht gut erreichbar. Jetzt, wenn wir noch mehr Stress in so ein System geben, indem wir auch wütend werden und laut, dann ist es A, unfair, weil unser Gehirn ist ausgereift und die des Kindes nicht. Also ich sage mir als Mama immer, Hilal, es ist unfair, dein Gehirn ist ausgereift, die deiner Kinder nicht. Du sitzt am längeren Hebel mit deinem Gehirn, du kannst dich selbst regulieren und erst dann. So, und wenn ich das erstmal mache, wenn ich mir bewusst werde, dass das Gehirn des Kindes einfach die Areale, die wir brauchen, um Gefühle zu regulieren, bestimmte Sachen zu planen und so weiter und so fort, wenn das noch nicht ausgereift ist, ist es eigentlich total klar, dass wir nicht erwarten können, dass unsere Kinder wie Erwachsene reagieren. Jetzt stehen die Eltern da und das Kind hat sich auch im Supermarkt auf den Boden geworfen. Wutanfall. Super, jetzt gibt es auch noch Zuschauer, die dann alle schauen und sagen, früher war das nicht so. Ist doch klar, dass die euch auf der Nase herumtanzen. Die Mutter total oder der Vater total aufgelöst. Also was machen wir? Die meisten wissen auch gar nicht, was sie tun sollen. Was würde man intuitiv machen? Also was man machen kann, ist, das Kind erstmal aus dem Weg räumen. Also man packt das Kind, man schützt das Kind, indem man es vielleicht irgendwie in einen Seitengang bringt. Und das Kind darf auch da erstmal wütend sein. Und dann beschreibt man, was das Kind wollte. Das Kind wollte vielleicht noch einen Lutscher oder was auch immer. Das heißt, irgendwo ist da ja ein Bedürfnis, was nicht gestillt ist. Das Kind äußert es einfach, indem es aktiv seine Gefühle sozusagen in Ausdruck bringt. Und dann kann man sagen, hey, ich verstehe das, dass du gerade nochmal einen Lolli wolltest. Kann ich verstehen. Ich habe manchmal auch total Lust auf sechs Lollis. Schmeckt ja auch gut. Hast du dir jetzt schon einen ausgesucht? Also ich übersetze das, was er hat. Also ich bestätige, ja, ein Lolli wäre echt cool. Aber dann übersetze ich, was das Bedürfnis sein könnte. Und dann sage ich, ja, okay, du wolltest. Das schmeckt gut, ne? Und du wolltest ja noch. Und du wolltest selbst bestimmen. Du wolltest selbst bestimmen, dass du noch einen Lolli möchtest und du wolltest aussuchen. Okay, du weißt ja, wir haben ja die Regel, wenn man vorher Regeln gesetzt hat, dass wir nur eine Sache kaufen. Und dann geht man mit dem Kind Schritt für Schritt. Das Kind hat sich vielleicht beruhigt und dann kann man vielleicht diesen Empathiezirkel sozusagen weitergehen. Ich bin empathisch, mein Kind wird langsam auch ruhiger und merkt, dass ich nichts Böses will und dass ich auch mein Kind verstehe. Und so kommen wir in diese Entspannungssituation rein. Was ich häufig erlebe, was ich nicht so sinnvoll finde, ist, wenn die Kinder total wütend sind und die Eltern ganz ruhig und noch ruhiger werden. Also manche können das machen, wenn sie das Gefühl haben, das ist ihre Art. Aber bei anderen denke ich mir, ich würde es auch nicht wollen, wenn ich nach Hause komme und über den Nachbar schimpfe, dass mein Mann zu mir sagt, ach, Hilal, komm schon, das war doch bestimmt nicht so schlimm. Das will ich auch nicht. Dann will ich auch, dass er sagt, nee, oh, die Nachbarn, wie verärgert bist du gerade so? Mhm. Also, dass man die Tonalität anpasst und dem Kind das Gefühl gibt, ey, ich sehe deine Notsituation gerade. Ein Lolli kann für ein Kind genauso schwierig sein im Gehirn und wird sich genauso schlimm anfühlen, wie wenn mein Handy in die Toilette fällt. Das ist für mich so ein schlimmes Beispiel, weil es mir schon passiert. Aber genau, also das sind so Themen, weil ihre Gefühle sind nicht weniger wert wie meine Gefühle und in ihrem Gehirn passiert wirklich was Schlimmes. Es ist jetzt nicht so, dass sie simulieren oder es uns einfach so vorspielen. Sie sind wütend und sie sind extrem wütend und frustriert und enttäuscht. Und da können Eltern so langsam rangehen, die Bedürfnisse übersetzen, die Gefühle benennen. Und so kann man natürlich die Kinder aus solchen Situationen rausholen. Ich finde, gerade wenn die Situationen immer an bestimmten Plätzen sind, würde ich mir vorher auch Gedanken machen, wieso. Also Spielplatz ist häufig so ein Thema, Kindergarten, Schule. Da würde ich immer schauen, was könnte man da auch verändern, erstmal an der kompletten Situation, damit es gar nicht zu diesem Wutanfall kommt. Was auch sehr hilfreich ist und was unser Gehirn uns dankt, wenn wir das machen, ist, wenn wir zum Beispiel uns vor den Spiegel stellen und manche Sätze schon mal einüben. Wenn mein Gehirn das Ausgesprochene hört, speichert es auch besser. Okay. Und dass wir auch besser darauf zugreifen können, wenn wir in so einer Situation sind. Also wenn ich mich vor den Spiegel stelle und manche Sachen schon mal vorprogrammiere, was ich sagen möchte, welche Worte ich vielleicht benutzen möchte, weil ich kenne auch ganz viele Eltern, die dann sagen, mir rutschen die Schimpfwörter raus. Und dann sage ich, okay, Alternativen suchen, einüben vor dem Spiegel. Bis dein Gehirn sozusagen diese Gewohnheitsworte, Gewohnheitssätze überschreibt. Mhm. Dafür brauchen wir ein bisschen länger, aber es klappt irgendwann.
Naja, super Tipp. Was jetzt vielleicht auch noch ganz gut dazu passt, von wegen Wutanfall, was mache ich da? Du hast auch in deinem Buch so dieses Thema Fülle die Bedürfnisgläser. Ja. Das fand ich auch ganz cool. Ich glaube, dass da geht es ja grundsätzlich um diese Bedürfnisse nach Greve, die genau einmal Bindung sind, dann Selbstwert erhöhen und Selbstwertschutz, Orientierung und Kontrolle und Lustgewinn und Unlustvermeidung. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Das finde ich nämlich irgendwie ganz spannend und auch vielleicht für die Eltern noch mal ganz spannend, dass man wirklich in so einzelnen Situationen einfach mal gucken kann, weil es heißt ja immer so schön, ja, finde das Bedürfnis hinter dem Verhalten. Aber dann stehen Eltern erstmal da, so, also genau, also Hunger und müde kriegt man vielleicht noch hin, ne? So, weil das dann oft irgendwie, ist ja dann auch oft Thema, aber es sind ja auch manchmal irgendwie andere Bedürfnisse, die es sein können. Und wie kann ich das dann so in der Praxis machen und rausfinden, wenn ich da jetzt nicht der totale Psychologie-Experte bin?
Ja, also ich sage das mal meinen Patienten so, dass sie wirklich 3, 4 Gläser aufstellen sollen, die beschriften sollen mit Bindung, Selbstwert, Lustgewinn und Kontrolle, Orientierung. Und dann geht es darum, wie viel erreiche ich denn davon pro Tag mit meinem Kind? Das heißt, wie oft spürt mein Kind, dass es selbstwirksam ist, dass es etwas machen kann und mit seiner eigenen Handlung etwas erreichen kann. Und dann tue ich da Murmeln rein. Und bei Bindung ist es zum Beispiel so, wie oft gehe ich in Bindung mit meinem Kind? Wie oft geht mein Kind mit anderen in Bindung? Und dann kann man wieder Murmeln einfüllen. Lustgewinn wäre zum Beispiel, wie oft spielt mein Kind? Sehe ich mein Kind total freudestrahlend, irgendwie happy und vermeidet vielleicht auch etwas? Und dann kann man das auch wieder füllen. Und wenn du an Kontrolle, Orientierung gehst, ist sowas wie, kann ich mein Umfeld, mein Leben, meine Familie, das, was ich tue, kontrollieren und Orientierung spüren. Und wenn du diese 4 Gläser so aufgestellt hast und dann merkst, oh, da fehlt irgendwie in einem Glas total viele Murmeln fehlen in einem Glas. Zum Beispiel, das Kind war den ganzen Tag, du hast das Kind früh um 7:30 Uhr vielleicht in die familienergänzende Betreuung abgegeben. Du kommst nach Hause, hattest noch einen Arzttermin, was auch immer. Und am Abend merkst du, dein Kind ist total mürrisch. So. Dann merkst du, was von diesen Gläsern hat dein Kind vermutlich gefüllt, was fehlt. Bindung fehlt häufig in unserer wirklich hektischen, in unserem hektischen Alltag. Wir sehen das häufig nicht, aber es fehlt an Bindung. Also es reichen dann so kleine Aktivitäten, indem man zum Beispiel kurz Verstecken spielt, kurz zusammentanzt, dass man in 5 Minuten nochmal sozusagen aufbringt und sagt, hey, ich gehe nochmal in Bindung, weil dein Bedürfnisglas ist total geleert. Ich merke das. Das ist wie, wenn du mit deinem Auto zur Tankstelle fährst und dein Auto tankst. Sonst würdest du ja auch nicht fahren. Und das mit den Bindungsgläsern ist ja ähnlich. Wenn ich das nicht im Gleichgewicht habe, dann wird es auf Dauer, wenn es permanent im Ungleichgewicht ist, kann es sogar zu psychischen Störungen und Erkrankungen führen. Das sehe ich hier bei Kindern und Jugendlichen häufig, wenn zum Beispiel nur ein Glas bedient wird. Das bringt uns nichts. Es sollte eher im Gleichgewicht sein. Deswegen finde ich auch diese besondere Zeit am Tag, wenn es nur 5 bis 10 Minuten sind, wirklich 1:1 mit dem Kind. Das ist auch ein goldener Schlüssel an unserem Schlüsselbund. Es ist wirklich hilfreich, über das Spielen drücken sich die Kinder aus und gerade diese Bedürfnisse, die sie haben, kann man im Spiel super decken. Also, dass das Kind zum Beispiel entscheiden darf, was es spielt, haben wir wieder Kontrolle, Selbstwerterhöhung, das Kind baut vielleicht irgendwas, fühlt sich selbstwirksam und dann haben wir eigentlich alle 4 Gläser gleichzeitig im Spiel gefüllt. Deswegen finde ich immer Spielen super. Das ist die Hausaufgabe, die alle Eltern bei mir bekommen, jeden Tag 5 Minuten mit dem Kind zu spielen. Man denkt immer 5 Minuten, ach, das kriege ich hin. Aber es ist gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, ich habe viele Eltern, die dann sagen, das habe ich gar nicht geschafft. Gehen wir wieder darauf zurück und sagen, okay, nochmal 5 Minuten, früh am Morgen oder am Abend, zwischendurch. Es kann auch nur ein Schere, Stein, Papier, irgendwas Kleines sein. Hauptsache, du bist mit deinem Kind verbunden und dein Kind spürt, du bist nur für dein Kind da. Mhm. Und diese Herz-zu-Herz-Kommunikation kann im Spiel einfach wunderbar stattfinden. Und ihr könnt beide total viel Spaß haben. Und wenn dein Kind nach 5 Minuten immer noch nicht aufhören möchte und du hast einfach nicht länger Zeit, dann rate ich auch so zu kleinen Stoppuhren oder zu Signalen nach 5 Minuten. Oder dass man sagt, so, jetzt langsam kommen wir zum Ende. Also ich packe jetzt noch die Sachen für was weiß ich was für morgen ein und dann lese ich dir noch was vor. Und dann haben wir einfach alles schön verbunden am Abend.
Ja, das ist super. Das heißt, bei den Gläsern geht es auch nicht so wirklich darum, dass die irgendwie immer an sich voll sind, sondern eher so um diese Ausgewogenheit, dass man quasi sagen kann, alle Gläser werden bedient.
Genau. Also ein Gleichgewicht. Es kann auch mal sein, dass man 2 Tage ein Glas ein bisschen leerer ist als das andere Glas. Das ist nicht so dramatisch. Mhm. Wichtig wäre es wirklich, dass man es im Blick hat. Und dass wenn zum Beispiel ein Kind am Abend nach dem Kindergarten zum Beispiel, da sind die Kraftreserven der Kinder, also alle Gläser gefüllt, könnte leer sein. Und dann startet man von vorne, dass man dann schaut, warum ist mein Kind mürrisch oder warum sagt gerade mein Kind zu mir, du Kacker oder was auch immer. Also man kann ja auch schauen, man kann anhand der Aussagen eigentlich schon ein bisschen dann spüren, in welche Richtung geht es, was braucht mein Kind. Gerade in der Autonomiephase zum Beispiel spürt man häufig, dass die Kinder sich super selbstwirksam spüren wollen und viel in Kontrolle und Orientierung gehen und sagen, ich möchte das machen, ich möchte meine Jacke anziehen, lass mich. Mhm. Und dann merkt man einfach diese Ich-Entwicklung und da darf man auch gerne diese Gläser ein bisschen mehr bedienen. Und dann, das muss nicht immer voll sein. Und das ist genau das Thema. Viele Eltern denken, sie müssen viel machen. Und dann sage ich, nein, es sind vielleicht die kleinen Momente, die eigentlich diese Gläser füllen. Das heißt, wie gesagt, einmal Verstecken spielen, einmal auf dem Sofa hüpfen, zu Wer wird Flummi, Gummi, habe ich gestern zum Beispiel mit meinen Kindern gemacht, einfach mal rumgehüpft. Das tut denen total gut, weil ich dann wirklich nur für sie da bin. Und da braucht es nicht 4-5 Stunden Lego spielen, weil viele Eltern denken ja, oh mein Gott, ich will nicht mehr Lego spielen oder Barbie oder was auch immer. Und das kann ich verstehen. Darauf hätte ich jetzt auch keine Lust. Also es reicht kürzer, knapper, aber dafür umso intensiver.
Ja, einfach die Qualität, ne? Ja. Genau. Nochmal ganz kurz, weil vielleicht auch einige Eltern nicht so richtig wissen, wie sie das im Alltag machen. Jetzt hier das Thema Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Kannst du da nochmal 1-2 Beispiele nennen? Also woran die Eltern das jetzt erkennen könnten im Alltag, dass dann da eine Murmel ins Glas bekommt?
Genau. Also wenn ich jedes Mal die Grenzen meines Kindes überschreite und sage, jetzt müssen wir los, ich zerr am Kind, zieh deine Jacke an, 100-mal habe ich es dir gesagt, dann wird sich das Kind nicht so fühlen, dass es sozusagen mit seinen Handlungen etwas bewirken kann, also sich selbst wirksam fühlen. Das heißt, hilfreich wäre es zum Beispiel bei Eltern, dass man 2 Jacken hinhält und sagt, was möchtest du denn? Als welche Jacke möchtest du anziehen? Oh, du ziehst es ja schon toll nach oben oder wie auch immer. Also, dass das Kind spürt, das, was ich mache mit der Jacke, meinen Reißverschluss hochziehen, selbstständig anziehen, da fühlt sich das Kind selbstwirksam. Das reicht schon. Deswegen auch mit den Schuhen, also Schuhe selbstständig anziehen. Häufig sieht man ja dann auch, dass Eltern die Schuhe anziehen, wenn die Kinder das langsam hinbekommen, dass man vielleicht einen Schuh anzieht und sagt, oh, den zweiten kriegst du auf jeden Fall hin. Und dann fühlen sie sich wieder selbstwirksam. So haben wir die Konten, bis wir rausgehen aus dem Haus sozusagen schon gefüllt. Und dann geht's in den Kindergarten. Und wenn man jetzt sagt, mein Kind möchte aber gar nicht selbstwirksam sein, dann würde ich sagen, das stimmt nicht, weil die Kinder streben danach. Dann gibt es vielleicht einen anderen Weg, wie dein Kind mit dir kommuniziert oder es zeigt. Es kann auch sein, dass sie vielleicht was Riesiges bauen und sagen, hey, schau mal, oder auf der Schaukel schaukeln und sagen, hey, Mama oder Papa, schau mal, ich bin hier. Da fühlt man sich ja auch selbstwirksam, weil man aus der eigenen Handlung etwas ableiten kann. Und das ist genau das, worauf wir achten können im Alltag, auf diese Kleinigkeiten.
Okay, super. Und nochmal zu Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also Lustgewinn hast du jetzt gesagt, wenn das Kind spielt, wenn es irgendwie freudig rumhüpft oder so. Was ist da mit Unlustvermeidung gemeint?
Das sehen wir häufig bei Hausaufgaben. wenn wir die Hausaufgaben, die unangenehm sind, dann werde ich die vermeiden versuchen und mich vielleicht einer Playstation widmen oder irgendwelchen Sachen, die mir natürlich Lust bereiten und im Gehirn sozusagen zum Feuerwerk mir verhelfen. Und da ist es häufig hilfreich, wenn die Eltern versuchen, wenn einem zum Beispiel etwas schwerfällt, dass man das Kind vielleicht bei den Hausaufgaben so unterstützt, dass man sagen kann, erstmal die schweren Sachen Die bearbeiten wir zusammen und dann, weißt du was, und dann kannst du das bestimmt allein, die anderen Aufgaben. Weil dann habt ihr wirklich diesen großen Brocken hinter euch und dann können Folgen 2 und 3. Manche Kinder wollen erstmal die leichten machen, um sich selbstwirksam zu fühlen, um sich gut zu fühlen und dann danach so die schwierigeren Aufgaben zu erledigen. Das kommt immer auf das Kind und auf die Eltern an, aber wir können das so ein bisschen steuern. Wenn wir uns hinsetzen und sagen, oh, das wird bestimmt was jetzt mit dir, gestern hat es ja schon nicht geklappt und heute will ich aber keine Stunde jetzt mit dir hier sitzen. So. Also wenn ich dann denke, wenn ich dann solche Aussagen mache, dann wird sich mein Kind ja nicht so wirklich auf die Hausaufgaben freuen. Also können wir mit der Kommunikation viel erreichen. Das Thema Fehler ist auch häufig in dem Zusammenhang sinnvoll. Wenn das Kind Fehler macht, dann sage ich zum Beispiel, boah, schau mal, da will einer unsere Aufmerksamkeit. Siehst du den? Wollen wir uns da nochmal... Da ist ja einer, der will uns noch unterstützen. Ich erwähne das Wort Fehler schon gar nicht mehr, weil zum Beispiel meine Tochter dann hinschaut und dann entdeckt, ah, da ist ein Unterstützer. Das ist ja was ganz anderes, was Positives. Und komm, wir schauen den nochmal an. Ich glaube, der will nochmal gezeichnet werden. Oder was denkst du, was da gemacht werden soll? So, jetzt habe ich überhaupt gar keine unangenehmen Gefühle ausgelöst, sondern eher sowas wie, ja, es macht dann Spaß. Und das war genau das Thema.
Ja, und das ist halt dann wieder ja Kommunikation, wie sage ich was, ne? Das macht, das bewirkt dann ja was ganz anderes. Ja, cool. Super. Ja, ich glaube, das mit den Gläsern, das ist wirklich sowas, was man einfach mal zwischendurch mal so machen kann, um wirklich zu checken, wie sind wir in den einzelnen Bereichen aufgestellt, ne? Weil das ist halt, oft fällt es halt im Alltag nicht auf. Es fällt immer nur auf, ach, das Kind hat jetzt wieder da Quatsch gemacht, das hat jetzt wieder das nicht gemacht, was es sollte. Das ist so das, was uns immer direkt ins Auge springt, ne? Und deswegen, also das ist ein super, super Hinweis. Und ich glaube, wir haben auch jetzt echt schon über eine halbe Stunde gesprochen und es gäbe noch so, so viel zu sagen, aber wer halt noch mehr von dir hören und lesen will, kann ja eh bei dir online gucken oder halt ins Buch reinschauen. Da werden ja wirklich nochmal so super, super viele Themen angesprochen. Hier, du hast auch nochmal extra was zum Thema Spielplatz geschrieben, Medienkonsum, dann auch was zum Thema Ängste, Computerspiele, das ist dann ja so der Klassiker, Geschwisterstreitigkeiten und Schule und Hausaufgaben sehe ich jetzt hier gerade nochmal, hast du ja gerade schon angesprochen.
Genau, also ich habe mir die letzten 2 Kapitel so gestaltet, dass ich gesagt habe, im vorletzten Kapitel geht es ja wirklich um Formulierungsvorschläge im Alltag und im letzten Kapitel geht es um alle Themen, die die Kinder irgendwie irgendwann tangieren würden, wie zum Beispiel, ob es jetzt tot ist, ob es irgendwie eine Erkrankung von jemandem ist, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und. Das heißt, wie erkläre ich es meinem Kind? Weil meistens sind die Eltern ja sprachlos. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich dann ein paar Worte finde und Formulierungsvorschläge, vielleicht kann man sich daran orientieren und vielleicht entlaste ich damit die Eltern. Und das war so mein Wunsch. Und das heißt, die letzten 2 Kapitel sind so meine Herzensworte und Kapitel. Genau.
Ja, damit entlastest du auf jeden Fall. Und ich habe schon sehr, sehr viel reingelesen. Ich habe es aber noch nicht komplett durch, weil es halt so viel ist. Aber halt so super schön geschrieben, dass man es leicht lesen kann. Also wirklich richtig, richtig cool. Und ja, deswegen danke ich dir, dass du hier warst und dass wir ein bisschen über den Inhalt sprechen konnten. Und danke für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung, für das nette Gespräch. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal.
Ja, sehr gerne.
Sehr schön.
Tschüss. Tschüss.